Heute schauen wir auf eine spannende Herausforderung, die viele von uns betrifft. Wie können wir in Zeiten von Fachkräftemangel, steigenden Kosten und sich wandelnden Patientenbedürfnissen eure Praxen erfolgreich in die Zukunft führen? Die Antwort liegt in einem einfachen, aber sehr kraftvollen Prinzip: Umsatz pro Zeit. In dieser Folge zeigen wir euch, warum das Prinzip immer wichtiger wird und welche Hebel zur Umsetzung ihr habt. Wir sind Diana und Christian, eure Gastgeber hier im Aufgebohrt-Podcast. Hallo Christian, heute mal wieder in Stammbesetzung.
Hallo Diana, grüß dich.
Wie geht's?
Gut. Die Stimmung ist ganz gut. Es wird Sommer, es wird Frühling. Ich weiß nicht, mir hilft das ja immer. Sport draußen ist einfach schöner als im Keller. Und ich glaube, die Stimmung im Land, ich würde sagen, den Tiefpunkt haben wir hoffentlich auch hinter uns.
Hoffen wir es. März gibt auf jeden Fall alles.
Ja genau. Also ich glaube, innenpolitisch noch nicht so viel passiert, aber auch politisch ist, genau. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt, dass es einfach gut ist, dass die Wahl, der Wahlkampf auch rum ist, ne?
Genau.
Dass es hoffentlich wieder nach vorne geht.
Klar, erstmal ist nur die Wahrnehmung, wir werden es sehen. Aber ich sehe es wie du. Ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Menschen, denen ich begegne, doch relativ positiv gestimmt sind. Ich habe noch ein paar Kunden, die ich noch aus dem Loch rausziehen muss. Aber das wird uns auch noch gelingen. Insgesamt sieht es ganz gut aus.
Ja, ich finde, man sieht es auch ein bisschen in den Zahlen. Ich hatte es jetzt in den letzten Monaten doch bei vielen Praxen, dass die Praxen, die wir in der Beratung haben, insgesamt zwar wachsen, aber weniger schnell als in den letzten Jahren. Und wenn man so eine Stufe tiefer guckt, dann sieht man, dass gerade im ZE die Umsätze doch stagnieren oder auch teilweise zurückgehen, weil die Patienten sich einfach schwerer tun mit großen Versorgungen und auch Implantate. Also alles, was irgendwie vierstellig, fünfstellig kostet, glaube ich, einfach verschoben wird von den Patienten. Das Gute ist, das Problem im Mund des Patienten geht ja nicht weg und vielleicht wird der Stöpsel jetzt irgendwann rausgezogen und die Stimmung wird wieder besser und dann kommen die HKPs hoffentlich durch.
Genau. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich sehe auch, wenn ich mir den Solvi-Score in Entwicklung angucke, dann sehe ich doch durchaus auch oft so eine U-Entwicklung. Also, dass es irgendwie so ein Tal gab nochmal letztes Jahr und dass es jetzt sich doch eigentlich wieder ganz gut mausert und nach oben entwickelt. Zumindest bei den meisten in Einzelfällen natürlich, klar. Ne? Gibt es immer Herausforderungen, aber das lässt ja zumindest hoffen. Und wir wollen natürlich auch euch unterstützen, dass das so bleibt und dass ihr auch weiterhin die richtigen Hebel in Bewegung setzt, um auch zukünftig weiterhin erfolgreich zu sein. Und da wollen wir euch heute mal ein bisschen mitnehmen auf unsere aktuelle Gedankenwelt. Wir haben uns im letzten halben Jahr viel damit beschäftigt. Was ist jetzt eigentlich dran? Womit müssen wir uns beschäftigen? Was sind die Kernkennzahlen, die wir beobachten müssen oder Faktoren? Und wollen euch einfach noch mal ein bisschen abholen, wie ihr weiterhin den Themen, die ihr teilweise wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, begegnen könnt und dass wir ein bisschen zusammenkehren. Wir werden heute erstmal nochmal so ein bisschen Überblick geben und euch hinten auch auf jeden Fall Lösungsansätze mitgeben und werden dann aber in den nächsten Folgen diese nochmal tiefer legen.
So sieht's aus.
Dann starten wir vielleicht nochmal ganz kurz Abriss Status Quo, weil ja nicht alle zu unseren Solvi Days gekommen sind oder unsere letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, vielleicht auch schon ein bisschen her ist, dass wir einfach nochmal ganz kurz unseren Blick darauf richten, wo stehen wir denn, Christian?
Ja, mache ich gerne, genau. Bei den Solvi Days habe ich da immer einen Vortrag zu. Das kann das hier heute natürlich nicht ersetzen, aber ich glaube, so ein bisschen ein paar Highlights. Ich hatte gerade die Vorstellung, wenn alle, die den Podcast hören, zu den Solvi Days kämen, müssten die Westfalenhalle mieten oder so. Das wäre auch cool.
Die sind auch schon voll für nächstes Jahr. Also wer jetzt überlegt, nächstes Jahr zu kommen.
Leider.
Ja, Warteliste.
Genau, also wir machen jetzt so ein bisschen, wir kehren einmal zusammen, was so die Rahmenbedingungen sind, weil wir ja für euch herleiten wollen, warum Umsatz pro Zeit eigentlich schon lange natürlich eine wichtige Kennzahl, aber in Zukunft immer wichtiger und zunehmend und vielleicht sogar ja das kraftvollste Prinzip oder das wichtigste Prinzip in den Praxen sein sollte oder wird, muss vielleicht sogar. Und ich glaube, wir können starten. Also wir haben eigentlich so ein paar Blöcke. Das eine ist natürlich das liebe Thema Personal. Wir sprechen dann noch über das Thema Kostenentwicklung. Und wir sprechen über das Thema Behandlungsangebot. Das sind so drei Themenblöcke, die ich in dem Bereich Rahmenbedingungen, bekannte Rahmenbedingungen nennen würde. Das sind jetzt, glaube ich, Dinge, die euch alle grundlegend bewusst sind, die aber wir nochmal wichtig finden, zusammenzukehren, auch nochmal zuzuspitzen. Und selbst wenn es bekannte Dinge sind, gibt es da drin durchaus auch Entwicklungen und Dynamiken und die werden in Teilen stärker. Und deswegen ist, glaube ich, trotzdem gut, auch wenn manches bekannt ist, sich nochmal bewusst zu machen, dass das vielleicht Themen sind, die nicht weggehen oder die vielleicht sogar noch extremer werden. Und dann starten wir mal mit dem Thema Personal. Ich glaube, hier ist völlig klar. Es gibt dieses Thema, ja, Fachkräftemangel. Ich sage dann auf den Veranstaltungen immer und hier im Podcast auch manchmal, es kann ja keiner mehr hören. Aber deswegen ist es halt auch nicht weniger wahr oder nicht weniger problematisch. Und wir haben einfach in der Branche anhaltend das Problem, dass wir in besonderem Maße davon betroffen sind, dass wir eigentlich zu wenig ZFA haben. Wir haben insgesamt im Land einen Fachkräftemangel. Das sieht man ja daran, dass immer mehr Restaurants einfach zumachen, weil keine Bedienung mehr oder Self-Service. In den Praxen aber im besonderen Maße, weil natürlich die ZFA, und da haben wir jetzt ein oder andere Mal schon drüber gesprochen, in der Analyse der Engpassberufe von der Bundesagentur der Arbeit zum Beispiel, Engpassberuf Nummer 1 ist, zusammen mit den Pflegeberufen. Das heißt, es gibt eigentlich kein Berufsbild von den Fachberufen jetzt, das knapper ist als die ZFA. Und ich glaube, damit eng verbunden ist natürlich so ein bisschen das Thema Vergütung. Wir haben in den letzten Jahren ja gesehen, dass, sagen wir mal, ZFA-Gehälter und auch die Fortgebildeten, also ZMPs, ZMV und so weiter, sehr stark gestiegen sind. Da war eine sehr große Dynamik drin. Und das war aber, glaube ich, eine Mischung aus Inflation, die sehr hoch war, und auch aus Nachholeffekten einfach. Diese Gehälter, die da vielleicht noch vor 5, 6 Jahren bezahlt wurden, die waren dann auch nicht weit weg von dem Mindestlohn. Ja, und ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Für die Praxen ist es natürlich immer schmerzhaft, wenn Gehälter schnell steigen. Gleichwohl, es ist so, dass die ZFA sicherlich noch zu den wahrscheinlich 10 schlechtest bezahlten Berufen gehört. Ich habe hier eine Analyse von der Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel mal gefunden, die ist jetzt von 2023. Da war die ZFA Ranglistenplatz 6 von 120 Berufen. Also nur 5, die schlechter bezahlt wurden, sowas wie Helfer in der Küche, Bäckerei, Fachverkäuferin, die noch schlechter bezahlt wurden. Es dürfte sich in den letzten 1,5 Jahren etwas erholt haben. Aber da gibt es sicherlich, glaube ich, einen Zusammenhang zwischen traditionell schlechten Vergütungen, zwischen der Tatsache, dass wir wissen, dass wir zu wenig ZFAs haben, und vielleicht auch, also vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der uns natürlich an der Stelle überhaupt nicht hilft, und vielleicht auch, und da sind wir, glaube ich, in so einem Perfect Storm bei dem Thema Fachkräftemangel, vielleicht auch vor dem Hintergrund der sich ändernden Arbeitswelt, wo wir in Corona in anderen Berufen einen Trend zum Homeoffice, einen Trend zur Teilzeit, einen Trend zum Work and Travel, zum Sabbaticals, zu ich arbeite im Ausland, zu auch zu einer Influencer-Tätigkeit als Instagram-Star, zu einer, ich kann auch als Hausfrau, sage ich jetzt mal, aus meinem Haushalt heraus Influencer werden für Kinderthemen. Also da gibt es bei jungen Leuten sehr, sehr viele Entwicklungen, die unter dem Motto New Work auch die Arbeitswelt verändern, wo natürlich die ZFA nicht unbedingt drauf einzahlt und auch so ein bisschen strukturelle Nachteile hat. Ich glaube, wenn man das alles zusammenpackt, die strukturellen Nachteile des Berufsbildes jetzt vielleicht gerade in dieser modernen Arbeitswelt verbunden mit einer nicht so besonders guten Bezahlung, verbunden mit dem demografischen Wandel, dann ist, glaube ich, auch ein bisschen klar, wo dieser Fachkräftemangel herkommt.
Ja, also ich kann das auch aus der Beratung nur bestätigen. Ich merke tatsächlich, dass ich eigentlich jetzt immer berichtet bekomme, dass die Mitarbeiter ganz aus der Branche gegangen sind, also nicht mehr zur Konkurrenz, sondern wirklich in andere Unternehmen gegangen sind. Und ich würde sagen, dass mittlerweile so 2/3, 1/3 in den Fällen, die ich so die letzten Wochen, Monate hatte, dass eigentlich so, sagen wir, 2/3 komplett die Branche verlassen und 1/3 in eine andere Praxis gehen, und dann noch ein hoher Anteil, der schwer erkrankt. Ja, also entweder tatsächliche Erkrankung, also was ist tatsächlich, also entweder körperliche Erkrankung, wollte ich sagen, oder psychische Erkrankung, wie zum Beispiel Burnout, auch das immer häufiger wird in den Praxen und wirklich viele Langzeit ausfallen. Ne? Und ja, das verschärft die Lage, glaube ich, jetzt gerade nochmal enorm.
Wir haben natürlich in der, also wir haben 250.000 ZFAs, meine ich, größenordnungsmäßig in Deutschland. Und die bilden natürlich auch die demografische Kurve irgendwie ab. Ne? Bedeutet, ein immer größerer Anteil der ZFAs, die wir haben, ist 50, 55, 60 oder 65. Ja. Und da kommen natürlich Krankheiten wie, ja, Krebs zum Beispiel und auch mentale, also psychische Erkrankungen, ja, die kommen natürlich vor allen Dingen im hohen Alter, wenn man dann das Gefühl hat, abgehängt zu sein. Man wird ja auch nicht psychisch krank vom Stress per se, sondern davon, dass man das Gefühl hat, die Arbeit macht keinen Sinn mehr oder ich komme nicht mehr mit, ich bin überfordert. Also kann ich nur unterstützen. Wir sehen da quasi, dass sich die Alterspyramide, und ich packe euch einen Link hier rein, da gibt es so ein Tool vom Statistischen Bundesamt, wo man die Alterspyramide sieht, und dann kann man die so vorspulen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, aber ist ganz cool, wenn man sich das anguckt. Wir sehen, dass da jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren sozusagen noch ein großer Beschleuniger reinkommt, weil da dieser große Buckel der Babyboomer dann jetzt noch final oder in den nächsten 5 bis 10 Jahren final in Rente geht. Und was du beschreibst, gleichzeitig die heute natürlich schon in einem Alter sind, wollen jetzt hier nicht auf alte Leute bashen so oder auf ältere Arbeitnehmer bashen. Auch Junge können krank werden, aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach mit zunehmendem Alter, dass man da solche Erkrankungen leider erleidet. Ja, und die Jungen, und das ist so ein bisschen die Überleitung ins neue Thema, das habe ich ja eben schon gesagt, die Jungen fragen sich natürlich, will ich das? Kein Homeoffice, keine flexiblen Arbeitszeiten, keine Gleitzeit. Ich kenne das auch selbst, ne? Keine Möglichkeit, mich mal bei einem Tag, wenn es mir schlecht geht, mich mal hinter meinem Laptop zu verstecken und mal administrative Dinge einfach zu machen, sondern jeden Tag um 7 oder um 7:30 oder um 8, im Idealfall gut aussehend, gut gelaunt. Jetzt lacht wahrscheinlich der eine oder andere, weil es nicht immer die Realität ist, aber frisch dort zu stehen und dann den Rest des Tages Bein an Bein mit dem Chef, mit der Chefin über dem offenen Mund des Patienten zu hängen. Ne? Also das ist einfach, glaube ich, die Herausforderung und das führt dazu, ich glaube, Diana, dann können wir eigentlich sozusagen direkt in das anknüpfende Thema gehen, dass wir auch strukturell eigentlich die letzten Jahre nicht davor gesorgt haben, in der Branche dieses Problem selbst zu lösen. Denn die Lösung für das Problem Fachkräftemangel, die liegt natürlich in den Praxen selbst. Ne? Also ZFAs, die werden ja nicht für euch ausgebildet, anders als Zahnärzte, die einfach an der Uni ausgebildet werden. Die müssen durch eine Assistenzzeit, okay, aber das gelingt. Sondern ZFAs entstehen nur durch eine Art und Weise. Sie müssen in Praxen ausgebildet werden. Ne? Und es gab jetzt letztes Jahr 2024 zwar einen Lichtblick, da gab es stark steigende Zahl an neuen Ausbildungsverträgen, nachdem das jahrelang wirklich vor sich hingedümpelt ist. Aber wir sehen, dass weniger als die Hälfte der Praxen nur noch überhaupt ausbildet. Wir haben 20% Ausbildungspraxen verloren in den letzten 20, 25 Jahren. Und wir sehen, dass wir insgesamt auch in den Praxen immer größeres Problem haben, bei denen, die ausbilden wollen, überhaupt in ausreichendem Maße qualifizierte Bewerber für diese Ausbildungsstellen zu kriegen. Ne? Das liegt an den Themen, die wir eben hatten. Also es gibt vielleicht Berufsbilder, die für junge Menschen heute attraktiver sind. Liegt zum anderen aber natürlich auch an einem gesamtgesellschaftlichen Trend hin zum Studium. Also die Anzahl oder der Prozentsatz der jungen Leute, die nach der Schule studiert, steigt immer weiter. Und der Prozentsatz, der überhaupt eine Lehre in Betracht zieht, der sinkt, ne? Seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir haben quasi ein sinkendes Angebot an potenziellen Auszubildenden. Und das trifft eigentlich auf eine sehr große Nachfrage bei euch. Ne? Und da gelingt es einfach vielen Praxen auch nicht, zumindest nicht in der Qualität, die man bräuchte, diese Ausbildungsstellen zu besetzen. Genau. Was wir dann im Ergebnis sehen, ist also, wie gesagt, letztes Jahr eigentlich ein positiver Trend. Da hatten wir, glaube ich, 16.000 sowas Ausbildungsverträge, die ihr in den Praxen geschlossen habt. Das ist richtig cool. In den Vorjahren waren es dann eher so 12.000, 13.000 oder sowas in der Größenordnung. Allerdings, oder auch mal 14.000, allerdings, das wäre ja gar nicht das Problem bei 250.000 ZFAs, wenn wir 16.000 Azubis jedes Jahr hätten. Problem ist, nur 8.000 werden dieses Jahr ihren Abschluss machen. Hm? Wenn wir jetzt 16.000 vorne reinkriegen, dann werden es vielleicht in 2-3 Jahren dann 8,5 oder 9, aber auch bestenfalls. Denn wir haben, wie gesagt, dieses Qualitätsproblem bei den Azubis. Wir sehen einfach, dass die Erfolgsquote in den Prüfungen kontinuierlich sinkt. Vor 20, 25 Jahren sind noch über 90% der Azubis nach den 3 Jahren durch die Prüfung gekommen, erfolgreich. Heute ist es nur noch 80%. Das heißt, nur einer von 5 scheitert am Ende im letzten Schritt in der Prüfung. Und auch auf dem Weg zur Prüfung sieht es immer schlechter aus. Wir haben eine Vertragslösungsquote pro Jahr von 38%. Das bedeutet, jedes Jahr, statistisch betrachtet, beenden 38% der Azubis ihre Ausbildung. Das bedeutet nicht, dass sie nicht woanders nochmal wieder anfangen. Vielleicht tun sie das als ZFA, vielleicht tun sie es auch nicht. Und im ersten Jahr ist diese Lösungsquote sogar 55%. Das ist schon der Hammer. Ich kann das immer gar nicht glauben. Das bedeutet, von den 16.000, die letztes Jahr angefangen haben, werden Ende diesen Jahres wahrscheinlich nur noch 7.500 oder 8.000, wenn es gut läuft, dann in der gleichen Praxis ihre Ausbildung fortsetzen und hoffentlich ein großer Teil irgendwo anders. Ja. Für euch als Praxen bedeutet es im Umkehrschluss, dass ihr die dann durchkommen, also die nicht vorher den Vertrag auflösen und die nicht im letzten Schritt an der Prüfung scheitern, mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit mittlerweile übernehmt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als mein Vater die Praxis noch hatte, vor 20 Jahren und so, naja, da hatte der immer so viele Azubis, da hat er dann höchstens die Hälfte übernommen. Da lag die Übernahmequote in ganz Deutschland bei 45%. Ne? Das heißt, ihr kriegt vorne nicht die richtigen. Die ihr dann kriegt und die durchkommen, die übernehmt ihr mit annähernd 100%iger Wahrscheinlichkeit, weil ihr natürlich froh seid, dass ihr sie habt. Aber ich glaube, hier liegt gleichzeitig auch so ein bisschen die Lösung. Wir müssen es wieder schaffen, diesen Beruf in der Ausbildung als Ausbildungsberuf attraktiv zu gestalten. Da werden wir heute nicht die Antworten für finden. Das wäre nochmal ein Thema für eine separate Folge. Aber da kann sich, glaube ich, und sollte sich, glaube ich, auch jede einzelne Praxis fragen, was kann ich eigentlich tun, um in meiner Region dieses Berufsbild attraktiv zu machen? Was kann ich tun, um mehr Azubis zu finden? Und vielleicht ist eine bessere Bezahlung von Azubis da ein erster guter Schritt. Wir sehen das bei uns als großer Arbeitgeber, die viele Azubis brauchen, diesen Schritt gehen und einfach sagen, du verdienst 1250 im ersten Jahr oder 1200 im ersten Jahr anstatt 900 oder 1000. Kann eine Möglichkeit sein, vielleicht gute Leute dazu zu kriegen, bei euch anzufangen.
Und dann vor allen Dingen auch mitnehmen und wirklich gut ausbilden, ne? Also das läuft auch unterschiedlich gut in den Praxen. Ich habe einige Praxen, die einfach ein super gutes Onboarding-Konzept haben, wo Azubis eigentlich relativ schnell vollwertig assistieren können, ja. Und dann auch erste Erfolgserlebnisse haben, ne? Und dann auch, sag ich mal, im Umkehrschluss natürlich mehr Freude an der Ausbildung und dem Beruf empfinden. Und in manchen Praxen gestaltet sich das sehr, sehr schwierig. Also da auch wirklich Wert drauf legen, aus diesen jungen Menschen auch oder diese jungen Menschen zu entwickeln, sage ich mal, ne? Da ist ja einfach noch viel Potenzial und wir können denen eben auch die richtigen Werte mitgeben und sie langfristig an die Praxis binden.
Ja, jetzt habe ich eben gesagt, dass halt, ja, es euch schwerfällt, gute Azubis zu finden und es immer weniger gibt, aber es ist natürlich schon so, es gibt sie, ne? Und wenn wir uns das anschauen, dann würde ich jetzt mal sagen, was ja interessant wäre für Praxen, wären insbesondere Realschüler, vielleicht auch Abiturientinnen und Abiturienten, sofern die dann nicht am Ende noch Zahnmedizin studieren wollen. Und da sehen wir einfach, dass zum Beispiel in MFA, also in der medizinischen Fachangestellten, mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit Realschüler eine Ausbildung beginnen, als es bei euch in Zahnarztpraxen der Fall ist. Also die MFA ist der beliebteste Beruf unter Realschülerinnen und Realschülern und die ZFA ist nur der viertbeliebteste Beruf unter Realschülerinnen und Realschülern und unter Hauptschülern und Schülern ohne erfolgreichen Schulabschluss ist es genau umgekehrt. Ja, die landen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Zahnarztpraxen, als sie in Arztpraxen landen. Und ich glaube, da sind Anknüpfungspunkte. Ich will nicht sagen, dass die Berufsbilder identisch sind, aber ich glaube, dass es viele gibt, die sich beides vorstellen können oder auch junge Menschen sind ja oft orientierungslos, ne? Und da stellt sich mir schon die Frage, warum werden die jetzt eigentlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die gut ausgebildeten MFA als die ZFA werden? Ähnliches gilt für Bürokauffrauen, vielleicht für Einzelhandelskauffrauen. Die ZFA-Ausbildung hat ja auch verwaltende administrative Aspekte und man kann sich später zur ZMV weiterbilden. Auch hier sind Schulabgänger mit Abitur, mit Realschule vor der ZFA und ich glaube, das müssen wir ändern. Und auch hier ist, glaube ich, ich hatte das eben schon mal angeschnitten, vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg des Gehalt. Denn wir sehen, dass die MFA-Gehälter zum Beispiel nach der Ausbildung mittlerweile 10-30% über den ZFAs liegen. Das war früher anders. Eine unserer Mitarbeiterinnen hat uns das berichtet, dass sie in der Ausbildung das noch anders erzählt bekommen hat. Da hat man neidisch auf die ZFAs geschaut. Die MFAs haben die ZFA da mittlerweile überholt. Und wenn junge Menschen sagen, ich möchte was mit Menschen machen, was mit Gesundheit und sich dann beim Arbeitsamt informieren, dann kriegt man natürlich Aufstellungen, wo auch die Gehälter nach der Ausbildung drinstehen. Und wenn dann bei dem einen Beruf 10-30% mehr stehen als bei dem anderen, dann müsste ich schon eine sehr starke Präferenz für ZFA haben, um mich für den Beruf zu entscheiden. Ich glaube, wir sehen, wo die Reise hingeht. Wir werden diesen Gehaltsdruck allein schon deswegen in den nächsten Jahren, glaube ich, weiter haben oder gut beraten sein, bei den ZFA-Gehältern nachzulegen, so gut es eben geht, um allein schon gegen die MFA hier nicht komplett den Kampf zu verlieren.
Genau. Und natürlich heißt es neben der Ausbildung auch kreative Wege zu gehen, ne? Das hatten wir auch schon öfter besprochen. Ob jetzt Quereinsteiger, ne? Wir haben auch Praxen, die erfolgreich Menschen integrieren und eben schauen, dass sie eben sowohl, ja, wenn sie, je nachdem aus welchem Land sie kommen, hier eben die sprachliche Förderung erhalten und Fuß fassen können. Und auch das funktioniert hervorragend. Wir haben wirklich Kunden, die sehr, sehr kreativ werden von Assistenzzahnärzten, die assistieren und dabei hochspezialisierte Behandlungen erlernen. Also da einfach mal ein bisschen umdenken, was euch einfällt, wie ihr euch aufstellen könnt. Ja, denn ohne Personal wird es schwer.
Absolut. Diese Quereinsteiger-Thematik ist eine, die aktuell sehr heiß wird. Auch immer gerne wieder diskutiert, das Thema ZFAs aus dem Ausland holen. Ne? Gerade aus dem asiatischen Raum gibt es ja auch Bemühungen. Ich würde sagen, das sind alles sozusagen gute und sinnvolle Schritte. Aber ich glaube, als allererstes müssen wir uns trotzdem auch wirklich darum kümmern, das Potenzial hier im eigenen Land zu nutzen. Und dann sollen doch die Arztpraxen und die Krankenhäuser ihre MFAs als Quereinsteiger und aus dem Ausland holen. Ich glaube, da ist wirklich was drin. Ja.
Absolut, ja. Sehe ich auch so. Und es gibt ja auch Praxen, die da wirklich kein Thema haben.
Absolut, ja.
Da geht jemand und die besetzen die Stelle einfach sofort neu. Haben 5 bis 10 Bewerber, ne? Und weiter geht's.
Ich würde sagen, das gilt eigentlich für einen Großteil der Praxen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das liegt nicht an uns, sondern es liegt daran, wenn das Praxen sind im ländlichen oder im kleinstädtischen oder im mittelstädtischen Bereich und da eine größere Praxis und die gut aufgestellt ist, dann zieht es die Leute dorthin. Ne?
Klar, ist regional auch komplett unterschiedlich. Ne? Also an manchen Standorten kannst du wirklich machen, was du willst.
Ja.
Das vielleicht nochmal in Richtung der Gründer. Auch das solltet ihr zukünftig berücksichtigen bei der Gründung.
Also, zu dem Aspekt, Thema Personal, toll, wir haben bemängelt, die Stimmung ist zu schlecht, jetzt machen wir sie hier an der Stelle auch nochmal schlechter. Das Thema Personalmangel wird einfach nicht weggehen, das wird die nächsten 5 bis 10 Jahre ziemlich sicher schlimmer. Das Thema Migration ist ja nicht gewünscht im Land aktuell, das heißt, da kommt die Hoffnung, ist auch unbegründet, dass wir das über Migration regeln. Kinder kriegen wir nach wie vor zu wenig und von daher ist, glaube ich, der Punkt verstanden. Das wird nicht besser und die einzigen, die es besser machen können, was die ZFA angeht, sind eigentlich die Praxen, indem sie mehr ausbilden. Und der Weg dahin wird nicht nur, aber sicherlich auch zu einem attraktiveren Berufsbild gehen über das Thema Vergütung.
Genau.
Dann sind wir eigentlich im zweiten Block.
Genau, und da sehen wir eben aufgrund der Situation extrem steigende Stundenlöhne und Gehälter. Das hattest du ja gerade eben schon angesprochen, ne? Und es steigen eben nicht nur die Gehälter, also diese ganzen Anpassungen aus den letzten 2 Jahren, sondern eben auch die Sozialabgaben. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das alle schon auf dem Schirm haben. Ich denke, sie haben es mittlerweile gemerkt, dass da ein Anstieg stattgefunden hat. Liegen jetzt bei über 43% und bis 2035 ist die Projektion sogar 51%. Das heißt, von dem, was die Mitarbeiter jetzt mehr bekommen, bleibt ihnen sogar eigentlich weniger übrig. Das ist eine schlechte Nachricht tatsächlich, denn das bedeutet, dass wir eigentlich stärker steigern müssen, damit die Mitarbeiter das Gleiche rausbekommen.
Absolut. Um sich das nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, also wir haben in den letzten Jahren, ich nehme jetzt mal die ZFA, bei uns in den Gehaltsanalysen Steigerungen gesehen, 2021 4,3%, dann 8,9%, dann 5,6%, dann 6,6%. Ne?
Mhm.
Das heißt, es sind schon mal geschmeidige 25% Gehaltssteigerung im Brutto in den letzten 4 Jahren, ne? Auch getrieben durch die Inflation. Und jetzt kommt dazu, was du sagst, die Lohnnebenkosten sind gestiegen, 43% Sozialabgabenlast bedeutet, für jemand, der 100 Euro sozusagen am Ende haben soll als Einkommen vor Steuer, kommen 43 Euro nochmal drauf Sozialabgaben, kostet dann also in Summe 143, die teilt ihr euch, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ne? Paar 20% oder 21 zahlt ihr, 22 zahlt der Arbeitnehmer, dann bleiben 100 und die muss er dann noch versteuern und dann bleiben wahrscheinlich 60 oder so, je nach Steuerklasse oder paar 50 oder 50 übrig. Das heißt 50 übrig von 143, die als Gesamtkosten im System entstanden sind. Und das ist für euch auf 2 Arten schlecht, weil zum einen habt ihr, selbst wenn sich die Bruttogehälter nicht entwickeln würden, mit jedem Prozentpunkt, also Diana hat gesagt, 51% ist die Projektion, also dass wir da nochmal 8% Sozialabgabenlast drauflegen, dann würde zwischen jetzt und in 10 Jahren allein nochmal 8% Sozialabgabenlast, die Hälfte davon wahrscheinlich bei den Arbeitgebern, draufkommen, bei gleichen Bruttolöhnen. Ja. Und damit beim Arbeitnehmer nicht weniger ankommt, ja, müsste man das als Arbeitgeber, wird man das am Ende in einem knappen Arbeitsmarkt kompensieren müssen. Das heißt, hier haben wir nochmal Gegenwind, ganz unabhängig von dem Thema Fachkräftemangel. Mal gucken, ob der neuen Bundesregierung was einfällt, das Thema zu beheben. Aber da müsste man natürlich vor allen Dingen eine Rentenreform und eine Reform im Gesundheitswesen vornehmen. Ob wir letztere wollen in der Runde hier, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Ja. Genau. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, jetzt machen die schon wieder Probleme auf hier. Aber das Wichtigste ist, dass ihr wisst, womit ihr euch auseinandersetzen müsst. Ja, denn wir können für alles Lösungen finden und keine Sorge, wir werden euch unsere Lösungsansätze präsentieren, aber ich muss das Problem einfach genau verstehen, ne? Und das Problem ist nicht pauschal Fachkräftemangel, sondern das Problem ist ein bisschen tiefgründiger oder die Herausforderungen, nennen wir sie mal, ne? Wir haben immer neue Herausforderungen und wir müssen sie einfach kennen und damit umgehen. Und dazu gehört eben auch das Lohnthema und vielleicht müssen wir auch einfach einen anderen Blick darauf bekommen. Ja, und wir werden euch nachher sagen, wie man das Ganze vielleicht einfach mal umdrehen kann.
Das ist halt, ja, Unternehmertum, das Annehmen von Herausforderungen.
Genau.
Jetzt kommt aber eigentlich eine ganz gute Nachricht, finde ich zumindest, weil der dritte Block, hatten wir gesagt, da geht es um, auch indirekt eigentlich um Personal, es geht um das Behandlungsangebot. Denn wir sehen, dass wir zwar Knappheit im Personal haben, ja, dass wir vor allen Dingen aber auch Knappheit haben in den angebotenen Behandlungsstunden. Und das ist auch wirklich ein spannendes Thema, weil viele von euch wissen, dass die Anzahl der niedergelassenen Praxen sinken. Also wir haben letztes Jahr ungefähr 900 niedergelassene Zahnärzte verloren, 950, 940. Zahnärzte waren dann weniger niedergelassen selbstständig als im Jahr davor. Und das sind ungefähr 800 Praxen, die abhanden gekommen sind. Das sind also Praxen, die nicht verkauft werden, sondern die zugemacht haben. Wahrscheinlich haben 1100 zugemacht und 300 wurden neu gegründet oder irgend sowas. Ja, oder 1200. Auf jeden Fall werden deutlich mehr Praxen zugemacht als neu gegründet. Und wir haben jetzt noch 36.000 Praxen übrig. 800 in einem Jahr verloren. Das sind 5%, wenn ich mich jetzt spontan nicht ganz verrechnet habe. Egal. 2%, egal. 2% der Praxen verlieren wir in einem Jahr, ist trotzdem erheblich. Und jetzt wissen wir natürlich auch, dass Praxen größer werden. Das heißt, der Rückgang im Behandlungsangebot ist nicht im gleichen Maße so, wie wir Praxen verlieren. Wir haben ja einen Trend zur Anstellung. Das heißt, wir haben ja mehr angestellte Zahnärzte, dafür weniger Niedergelassene. Aber es gibt da noch ein paar weitere Trends, die da reinspielen. Zum einen ist ein angestellter Zahnarzt, das tut uns jetzt leid für die angestellten Zahnärzte, die zuhören, aber das sehen wir einfach auch täglich. Angestellter Zahnarzt, angestellte Zahnärztin hat nie die gleiche Effizienz, nie den gleichen Zug wie ein Inhaber oder eine Inhaberin in der Praxis.
In der Regel.
Ja, also im Schnitt, ja, wenn ich sage nie, meine ich im Schnitt oder in der Regel, weit überwiegend, Ausnahmen bestätigen absolut die Regel. Aber wenn wir jetzt sagen, wir verlieren 1000 Zahnärzte niedergelassen und wir gewinnen vielleicht 900 angestellt, über die gesamte Zahnärzteschaft verlieren wir da in der Tendenz Behandlungseffizienz oder Behandlungskapazität auch. Und gleichzeitig seit vielen, vielen Jahren, das wisst ihr auch, steigt der Verwaltungsaufwand. Das heißt, die Zeit, die ihr und die Angestellten nicht am Patienten verbringen, sondern mit irgendeinem anderen Quatsch, die steigt. Das sind jetzt zuletzt 26,5% gewesen, die ihr mit Praxisverwaltung und sonstigen Zeiten verbringt, als Inhaber zum Beispiel und nicht am Stuhl. Ja. Das heißt, wir haben weniger Inhaber, mehr Angestellte, die in der Tendenz weniger Wochenstunden arbeiten, weniger schnell behandeln und gleichzeitig über alle hinweg einen Anstieg in ja den administrativen Tätigkeiten, in den Tätigkeiten, die nicht am Patienten sind. Und in Summe sinkt natürlich auch bei uns in der Gesellschaft die Wochenarbeitszeit. Das ist ja sicherlich ein Wohlstandseffekt. Ne? Wir sehen, dass wir in den letzten 3-4 Jahren allein 2 Stunden Wochenarbeitszeit bei Zahnärzten im Median verloren haben. Und wenn man das halt dann hochmultipliziert mit 60.000 Zahnärzten, dann sieht man, wie viel Behandlungsangebot dort verloren geht. Vielleicht last not least noch ein Aspekt, der das fast da an der Stelle so ein bisschen zum Überlaufen bringt. Das wisst ihr auch alle. Wir haben einen höheren Krankenstand, als wir noch vor ein paar Jahren hatten, und zwar strukturell. Wir können das über die Pepito-Daten schön auswerten und wir hatten so 4,5-5% in den Vor-Corona-Jahren an Krankenstand über alle Arbeitenden in der Praxis hinweg. Und jetzt sind wir ungefähr bei 7-8% seit 3 Jahren, sehr stabil. Das hat gar nichts mit Corona zu tun, das hat was mit Zeitenwandel zu tun, auch mit psychischem Druck, auch mit, keine Ahnung, mit veränderten Arbeitsgewohnheiten. Aber wenn wir das alles zusammennehmen, dann merkt man, dass das Behandlungsangebot deutlich unter Druck ist und dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir die Praxen in Gesamtheit alle zusammen betrachtet in den nächsten Jahren, insbesondere wenn die Babyboomer Zahnärzte dann noch in Rente gehen und Zahnärztinnen, dass wir da so ein schrumpfendes Behandlungsangebot über alle Praxen hinweg sehen. Also die Anzahl der Behandlungsstunden, die angeboten werden kann, wird sinken. Das ist gut für euch, wenn ihr Praxisinhaber seid, weil immer wenn das Angebot sinkt, ist es gut, insbesondere wenn ich noch was anbieten kann. Also wenn ihr das Problem nicht habt, weil ihr genug Zahnärzte habt oder weil ihr Arbeitszeiten ausweiten könnt, Behandlungszeiten, dann ist es richtig gut, wenn in der Gesamtbranche das Behandlungsangebot zurückgeht.
Ja, also insgesamt können wir ja schon feststellen, dass während die meisten unserer Kunden zu wenig Personal haben, sie auf jeden Fall ausreichend Patienten haben, also zumindest die überwiegende Mehrheit. Ne? Es gibt Einzelfälle, die würden auch noch ein paar Patienten nehmen, aber die meisten haben ausreichend Personal. Und viele konnten eben auch, das haben wir vorhin schon gesagt, dass es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Diese ganzen Faktoren, die wir jetzt genannt haben, die ja auch eben zum Großteil im letzten Jahr schon stattgefunden haben, einigermaßen gut kompensieren, indem sie eben nach vielen, vielen Jahren zum Beispiel mal die Preisstruktur ein bisschen angepasst haben, ne? Und einfach Leistungen neu kalkuliert haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt diesen Kostenanstieg durch die Preise kompensieren. Und jetzt ist eben die Frage, gut, das haben wir gemacht. Und was machen wir jetzt? Ne? So, können wir die Preise weiter steigern? Sollten wir das jedes Jahr tun? Oder wie können wir jetzt diesen anhaltenden Herausforderungen eigentlich in Zukunft begegnen?
Ja, absolut. Preise steigen halt immer dann, wenn Nachfrage größer als Angebot, ne, würde man sozusagen in der BWL sagen. Und das ist genau das, worauf sich Patienten, glaube ich, so ein bisschen gefasst machen müssen. In der alternden Bevölkerung steigt die Behandlungsnachfrage vielleicht in Summe eher, als dass sie sinkt. Die Leute sterben ja nicht, sie verlassen nur das Berufsleben. Das heißt, die Behandlungskapazität der Babyboomer Zahnärzte steht uns nicht mehr zur Verfügung. Gleichwohl werden die und ihre ganzen Freunde in anderen Berufsfeldern weiterhin Zahnmedizin konsumieren. Und deswegen sehen wir natürlich auch, dass man als Patient, ähnlich wie beim Steuerberater, ähnlich wie beim Chirurgen, beim Orthopäden, ja, vielleicht weniger in der Haltung sein muss zukünftig, welche Praxis suche ich mir aus. Und das Ganze im Idealfall ohne Kosten, sondern ja, eben auch froh sein zu müssen, Termine zu kriegen und eine Bereitschaft zuzuzahlen sicherlich da auch höher sein wird.
Ja, absolut.
Das sind alles jetzt mal so die drei großen Blöcke an Rahmenbedingungen. Es sind langlaufende Trends, nichts davon ist wirklich neu, aber gerade dieser demografische Wandel und das Behandlungsangebot, der Rückgang da drin, der wird sich beschleunigen. Der Kostendruck bei den Gehältern wird sich wahrscheinlich beschleunigen und der Kostendruck bei den Sozialabgaben, der wird auf jeden Fall weiter steigen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir diese drei Trends kennen. Jetzt gibt es zusätzliche Herausforderungen, die neu sind oder die zumindest in ihrer Härte jetzt mal neu daherkommen. Und zwar haben wir einen Druck auf den GKV-Töpfen. Das haben wir gemerkt über die Budgetierung in den letzten Jahren, auch über den Rasenmäher, über die Kappung der Punktwertsteigerung um 1,5 und 0,75% in den vergangenen zwei Jahren. Und das war natürlich keine Einmalgeschichte, sondern das ist eigentlich auch eine strukturelle Sache. Die kommt aus dem demografischen Wandel, die kommt daher, eigentlich aus dem Thema, das wir eben besprochen haben, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Arbeitnehmer, das sind die Leute, die einzahlen, in die GKV-Töpfe verlieren und gleichzeitig nicht im gleichen Maße Leistungsempfänger verlieren werden. Das heißt, die erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland schrumpft, die arbeiten, arbeiten gerne weniger. Also es sind eigentlich die gleichen Themen wie eben, die euch in der Praxis betreffen, nur dass sie uns jetzt auf Systemseite betreffen und dazu führen, dass die Einnahmen im Gesamt-GKV-System zwar wachsen, aber nicht so schnell, wie sie müssten, also unter Druck sind. Ne? Und was so ein bisschen neu ist, und da wird es jetzt spannend, was hier in den nächsten Jahren passiert ist, unsere Wirtschaft wächst ja nur, wenn wir entweder mehr arbeiten, also länger arbeiten, schneller arbeiten oder mehr Leute arbeiten. So, jetzt haben wir gerade eben gesagt, mehr Leute arbeiten wird nicht passieren, weil mehr Leute jetzt in Rente gehen als unten nachkommen. Migration wollen wir nicht. Also ich hätte nichts dagegen, gegen eine sinnvolle Migrationspolitik, aber offensichtlich ist das jetzt erstmal ein Thema, das sozusagen abgewählt wurde und da werden sich, glaube ich, ausländische Fachkräfte jetzt schwerer tun, ins Land zu kommen. Bedeutet, auf der Seite der erwerbstätigen Zahl habe ich jetzt wenig Hoffnung, dass sich die nächsten Jahre da großartig was ändert. Mehr arbeiten ist auch nicht gewollt. Das heißt, die einzige Chance, wie unsere Wirtschaft so richtig wachsen kann, ist eigentlich, wenn wir die Produktivität steigern. Das heißt, wenn wir mit den gleichen Leuten mehr schaffen. Und Produktivität steigern ist etwas, was uns in den letzten Jahrzehnten immer schlechter gelungen ist. Das muss man leider sagen. Und in den letzten Jahren ist unsere Produktivität in Deutschland sogar leicht gesunken. Das heißt, wir haben mehr Leute gebraucht, um das Gleiche zu schaffen. Das liegt ein bisschen dran, dass wir den Sprung in die Wissens- und Technologiegesellschaft nicht geschafft haben. Wir haben das ein bisschen verschlafen. Wir hängen in unseren alten Industrien, die lieben wir, die schätzen wir, die sind unsere Basis. Nur fällt jetzt VW oder Mercedes halt immer schwerer, nächstes Jahr mit den gleichen Leuten 5% mehr Autos zu bauen, während die wirklichen Sprünge ja auf der Technologieseite bei den amerikanischen Tech-Konzernen in der KI und was weiß ich wo stattfinden. Und das sind alles Felder, die in Deutschland nicht besetzt sind. Und von daher, wenn wir da jetzt nicht das Ruder rumreißen, da gibt es jetzt viele gute Aktionen in der neuen Regierung, aber wenn wir da das Ruder nicht rumreißen und wir weiterhin mit einer stagnierenden Produktivität im Land leben müssen oder mit einer schrumpfenden gar, ja, dann kann eigentlich kein GKV-Topfwachstum so richtig und kein Wirtschaftswachstum so richtig zustande kommen. Ja, was der Staat bisher macht, er stöpft die Löcher mit Steuergeld, aber auch da wissen wir, dass die Staatskassen angespannt sind und von daher, das ist, glaube ich, etwas, was wir für die nächsten Jahre als Gesetz betrachten können. Das wird unter der einen Regierung mal so sein, unter der anderen so. Da wird es mal Schwankungen geben, so eine Sinuskurve. Aber die wird in Summe, was die GKV-Töpfe angeht, auf die nächsten 10 bis 15 Jahre, auch hier demografischer Wandel, erstmal nicht signifikant sich verbessern.
Ja. Und das war ja etwas, was viele versucht haben, eben im letzten Jahr zu kompensieren, indem sie gesagt haben, okay, dann müssen wir einfach die Privatleistungen steigern, ne, indem wir eben entweder den Preis anheben oder mehr Privatleistungen bringen, also mehr gesetzlich versicherten Patienten eine Zusatzleistung anzubieten oder mehr Privatpatienten anzunehmen sozusagen, aber am Ende des Tages eben uns nicht darauf zu verlassen, dass wir weiterhin rein basierend auf der GKV leben können.
Genau, und jetzt hast du gesagt, dass unsere Praxen in der Beratung dann oftmals bei den Preisen einiges gemacht haben. Fürs Gesamtland stimmt das aber nicht. Da sehen wir, dass in den letzten zwei Jahren die Praxen die Preise nur um 2% pro Jahr angepasst haben. Und das bei einer Inflation von 5-6%, ist mir völlig unerklärlich. Also es ist den Praxen gerade im Gesamtbundesgebiet nicht gelungen, diesen Kostenanstieg und den Deckel auf den GKV-Umsätzen an die Patienten weiterzugeben, obwohl die Patienten eigentlich nicht das Problem sind, nicht die knappe Ressource weit überwiegend, sondern die allermeisten Praxen haben es tatsächlich gemacht über ein Mengenwachstum. Also man hat einen Trend zu MKV, also zu Mehrkostenvereinbarung bei Füllungen gesehen. Auch da hat man es an den Patienten überwälzt, ne? Und man sieht natürlich vor allen Dingen einen starken Anstieg bei prophylaktischen Leistungen und bei solchen Leistungen. Da ist man in die Menge gegangen. Dadurch hat man es dann geschafft zu kompensieren, aber gerade eben nicht über den Preis.
Ja, interessant. Also scheint wirklich nur der Anteil zu sein, den wir kennen.
Ja gut, das ist ja auch, weil wir das so beraten, ne?
Ja klar, natürlich, ja ja. Aber wir haben es ja auch in der Historie nicht gemacht. Das muss man ja fairerweise auch sagen. Ne? Wir sind ja ganz selten über den Preis gegangen, ne? So.
Meinst du uns als Firma?
Ja, genau, also, uns als Firma. Also nicht wir beide jetzt, sondern uns als Firma wir haben das schon beraten, aber nicht mit einem so hohen Fokus, weil die Notwendigkeit noch nie so groß war wie jetzt. Also jetzt war es wirklich unumgänglich und natürlich will ja jeder den Patienten im Blick behalten und möchte auch eine vernünftige Zahnmedizin zu einem vernünftigen Preis anbieten. Aber es war einfach der Punkt erreicht, wo es nicht mehr anders ging. Und offensichtlich haben das manche noch nicht mitbekommen. Ich sehe das auch bei meinen Gründern immer wieder, dass die Praxen übernehmen, wo die Prophylaxe 60 Euro kostet. Ja. Und ich mich frage, wie machen die das? Ja, also wie bezahlen die ihr Personal? Ja, da sind wir wieder beim Fachkräftemangel, wenn ich das echt durchziehe, solche Preise anzubieten. Und ich denke, das zieht den Schnitt. Ne? Aber es ist ja auch gut zu sehen, dass es eben insgesamt gelingt, eben über die Menge dann das rauszuholen. Ne? Oder bisher zumindest gelungen ist. Ne? Wie viel man das auch, wie weit man das noch weiter treiben kann, ist natürlich die Frage. Weil sowohl die Preissteigerung hat natürlich irgendwo ihre Grenze, ne? Als auch der Anteil an Patienten, denen ich eben diese Mehrkostenvereinbarungen überhaupt anbieten kann. Ja. Ja? Und insofern wird das irgendwo begrenzt sein und kann wahrscheinlich, das sollte ich natürlich dauerhaft weiter tun, ne? Inflationsbedingte Preisanpassung und so weiter, aber das wird nicht mehr der große Spielraum sein, wie es im letzten Jahr der Fall war.
Und das ist jetzt nochmal der Punkt, den wir eben schon mal hatten. Die Frage, wie groß ist der Spielraum eigentlich jetzt? Ne? In der Beratung mit meinen Kunden, da mache ich es im Moment so, dass ich sage, wenn wir die Preise in den letzten Jahren ordentlich kalkuliert haben, ne, wir kalkulieren die dann im Idealfall pro Leistungsbereich oder pro Leistung, zumindest grob. Und wenn wir da die Preise an die Patienten weitergegeben haben, dann berate ich im Moment dahingehend, dass ich sage, jetzt ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, um dick aufzuschlagen. Es sei denn, du hast die völlig falschen Preise und musst. Ne? Das geht zurück zu unserem Punkt von vorhin. Wenn wir eine Zurückhaltung bei Patienten im Bereich ZE gerade eh sehen, weil die großen Summen sie abschrecken. Patienten haben das Geld, aber sie entscheiden sich dafür, in unsicheren Zeiten lieber zu sparen und steigern die Sparrate. Das lieben wir Deutschen. Dann ist in dem Bereich zum Beispiel jetzt die falsche Zeit, um Preise noch anzuheben und meine Menge weiterhin zu reduzieren, ne? Weil je teurer ich werde, desto schwieriger ist es für den Patienten im Moment. Das heißt, solange die Wirtschaft schwächelt oder insbesondere solange die Stimmung so schlecht ist, würde ich sagen, kurz- und mittelfristig oder kurzfristig ist der Spielraum bei den Preisen jetzt wirklich eigentlich erstmal zu. Das heißt, wer die letzten 3 Jahre hohe Inflation nicht genutzt hat, um nachzukalkulieren, der hat es eigentlich ein bisschen verpennt und der muss jetzt gucken. Und ich glaube, jetzt wäre, glaube ich, eher ein Zeitraum, wo man vorsichtig sein kann. Das ist eine Herausforderung und deswegen, das hatten wir vorhin besprochen, die Hoffnung, dass die Stimmung im Land und das Wirtschaftswachstum vielleicht irgendwie doch bald besser wird. Man bräuchte ein bisschen Magie, damit wir auch auf der Preisseite wieder dem Patienten mehr zumuten können, da wo es nötig ist.
Genau, wird eine große Herausforderung, bleibt spannend. Natürlich, es geht jetzt nicht nur um das Thema, wie setze ich den Preis fest, sondern auch, welche Leistungen biete ich überhaupt an. Ne? Und auch da gibt es ja Veränderungen. Wir sehen, dass eben lukrative Bereiche stagnieren und dass eben der Bedarf für Kons- und ZE-Behandlungen seit Jahren, in der Anzahl zumindest, zurückgehen und man auch eigentlich schon auf Basis der Mundgesundheitsstudien sagen kann, dass das auch wahrscheinlich weiter so sein wird. Ne? Das ist ja an sich erstmal medizinisch gesehen eine gute Nachricht. betriebswirtschaftlich und für Praxen, die auf ZE spezialisiert sind, vielleicht nicht. Ne? Ist aber etwas, was ich zumindest auch wieder einfach mir klar machen muss und meinen Umgang damit finden muss.
Mhm, genau. Also wenn man... Du hast gerade eben gut gesagt, in der Menge schrumpfen diese Bereiche, ne? Im Umsatz, in Euro, durch Preissteigerungen und durch den vermehrte Zuzahlung und so weiter, wächst es noch leicht, aber der Umsatz, also der Wachstumsbeitrag von zum Beispiel Kons und ZE, und das sagt auch die BZEG im Jahrbuch, der wird immer kleiner, ne? Also Prothetik trägt eigentlich gar nicht mehr zum, fast gar nicht mehr zum Wachstum der Gesamtumsätze bei. Dafür gewinnt Prävention an Bedeutung. Der Anteil präventiver Leistungen am Wachstum der Wertschöpfung ist 50%. Das heißt, von dem, was Zahnarztpraxen in Deutschland kollektiv jedes Jahr an mehr Wertschöpfung oder an mehr Umsatz schaffen, kommt die Hälfte allein aus Prävention. Ne? Also da geht es um PZR und IP im Wesentlichen. Ne? Und da ist irgendwie auch eine gute Nachricht drin, weil da schließen sich jetzt so einige Kreise, ne? weil wir an dem Trend zur Anstellung bei den Zahnärzten eigentlich gar nicht viel machen können, weil wir auch es sehr schwer haben werden, uns in den Praxen Zahnärzte zu backen, weil die halt wirklich die Entscheidung selber treffen müssen. Da weiß ich jetzt nicht, wie ihr das beeinflussen könnt, dass jemand Zahnarzt wird und wie lange sollt ihr auf den warten, bis er aus dem Studium kommt. Weil wir uns aber die ZFAs schon selber backen können, das haben wir ja vorhin besprochen, indem wir den Job attraktiver machen, aufwerten, indem wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, indem wir gut bezahlen. Und hier können wir Behandlungsangebot steigern, indem wir mehr Leute reinholen oder die Leute, die wir in der Branche haben, vermehrt in diesen präventiven Bereichen einsetzen. Das heißt hier, wenn da das meiste Wachstum sowieso in dem Bereich ist, ist es gleichzeitig relativ einfach, auch Behandlungsangebot zu schaffen. Und das sind ja auch Bereiche in der Praxis, wo es viel leichter ist, einen Abgang zu ersetzen, als wenn ich einen angestellten Zahnarzt habe und der kündigt, weil die Bindung an die Fachkraft zwar da ist, aber nicht so extrem hoch wie beim Zahnarzt, weil sie einfacher auch sich vertreten können, weil es einfacher ist, eine ZMP nachzusetzen. ZMPs sehen wir nach als einen angestellten Zahnarzt und weil es auch von den Abläufen und der Komplexität in der Praxis viel, viel überschaubarer ist. Ich brauche nicht noch zwei ZFAs dazu. Ich habe viel weniger in der Abrechnung zu tun. Ich muss keine HKPs schreiben. Ne? Also es ist von der Komplexität her auch viel einfacher. Ja. Da ist eine gute Nachricht drin.
Du und keine Assistenz.
Nieren, aber diese Prävention, da spielt eigentlich die Musik. Ja.
Ja. Absolut. Vielleicht, Christian, ich würde vorschlagen, ich fasse mal ganz kurz zusammen, dass wir einmal so einen Zwischenstand haben und dann gehen wir in unsere Lösungsansätze rein. Also wir halten einmal ganz kurz fest, Personal wird teurer, das habt ihr alle schon gemerkt. Die ZFA-Vergütung wird im Kampf um Talente auch weiter steigen oder weiter steigen müssen in den nächsten Jahren. Also daran wird sich nichts ändern. Wir haben festgehalten, die Sozialabgabenquote wird wohl auch weiter steigen. Also da gibt's auch keine Entlastung. Also alles in allem steigen die Personalkosten absolut und auch wahrscheinlich im Prozent vom Umsatz, weil es schwierig werden wird, das rein über den Umsatz zu kompensieren. Ja, insgesamt geht dann die angebotene Behandlungszeit zurück. Das hat ja sowohl positive als auch negative Aspekte, die wir gerade eben beleuchtet haben. Ergo, wir haben immer mehr Kosten und immer weniger Zeit, also immer weniger Behandlungszeit. Und das bedeutet, wir brauchen mehr Umsatz pro Zeit als Imperativ. Also das jetzt einfach mal als Kernmessage, auf die wir gleich im Detail eingehen. Mehr Umsatz pro Zeit muss unser Fokus sein. Und die Steigerung von Effizienz und Auslastung gewinnt weiter an Bedeutung.
Perfekt, genau. Mehr Umsatz pro Zeit ist deswegen auch der Titel als Erfolgsformel für deine, für eure Praxis. Gilt in Zukunft noch mehr als je zuvor. Und ich glaube, jetzt ist wichtig an der Stelle, das haben wir eben so ein bisschen geschnitten, das gilt auf allen Ebenen. Das gilt auf der Ebene des einzelnen Behandlers, des einzelnen Zahnarztes, der einzelnen ZMP, der einzelnen DH. Ja, das gilt aber natürlich auch auf Ebene der Gesamtpraxis. Am Ende des Tages ist es egal, wo der Euro-Umsatz herkommt, ob da ein Zahnarzt 300 Euro Stundenumsatz macht und eine ZMP 120 oder ob da ein Zahnarzt 280 Euro Stundenumsatz macht und zwei ZMP jeweils 120. Was am Ende unterm Strich zählt, ist, dass ihr das, was ihr in der Praxis habt, und das hat Diana eben gesagt, Steigerung von Effizienz und Auslastung, ne, dass ihr das, was ihr in der Praxis habt, die ganzen Räume, die ganzen Geräte, die ganzen Stühle, der Empfang, der Steri, die Leute, dass ihr das bestmöglich nutzt und da den höchsten Stundenumsatz rausholt. Auf wie viel Zimmern das, in welcher Mischung von Zahnärzten und Prophylaxenkräften und wie auch immer das zusammenläuft, ist an der Stelle eigentlich erstmal zweitrangig. Jetzt natürlich völlig klar, wir reden hier von Medizin und wir reden davon, dass ihr auch einen Behandlungsbedarf habt. Ne? Davon abstrahieren wir jetzt mal. Ja, wir gehen jetzt einfach mal sozusagen drauf. Und der Clou an der Sache ist, wenn es uns gelingt, den Umsatz pro Zeit zu steigern, dann haben wir gar keinen Stress damit, das Gehalt pro Zeit, also am Ende das Gehalt, zu steigern. Und deswegen ist das eigentlich der eine Hebel, wo man ansetzen muss, um diese ganzen Rahmenbedingungen und Herausforderungen, die wir gerade eben besprochen haben, mit den steigenden Lohnkosten, mit den steigenden Sozialabgaben zu kompensieren. Ja, andersherum, der Umsatz pro Stunde oder der Umsatz pro Mitarbeiter in eurer Praxis, das ist auch eine Kennzahl, die wir in Solvi Control gerne angucken, pro Vollzeitmitarbeiter, sind eigentlich alles entscheidend, wenn es darum geht, wie viel kann ich mit meinem Team teilen, wie viel kann ich an mein Team verteilen. Und das ist natürlich der essentielle Wettbewerbsvorteil. wenn es mir in meiner Praxis gelingt, zum Beispiel 120.000 Euro Umsatz pro Vollzeitmitarbeitenden in der Praxis zu machen, während 90.000 oder 80.000 irgendwas in dem Bereich 87.000 Bundesschnitt ist und in meinem Landkreis vielleicht alle im Bundesschnitt rumhängen, dann kann ich bessere Gehälter zahlen und zwar locker sehr viel bessere Gehälter bezahlen und trotzdem mehr Gewinn für mich übrig haben. Ja, ja, da kommt die Signifikanz her.
Was ich da super spannend finde, Christian, ist zum einen, wie groß die Differenz da eigentlich ist in den Praxen. Ja, also wir sagen ja so 120, 125 Euro Umsatz pro Mitarbeiter als Vollzeit gerechnet. 125.000 Euro wäre gut pro Mitarbeiter. Und ich sehe aber in den Praxen Werte wirklich von knapp unter 100 bis über 400.000. 400.000, 500.000 Euro hatten wir jetzt im Benchmark mehrere Praxen. Das heißt, die scheinen ein ganz anderes Level an Effizienz in ihrem Team zu haben. Ne? Ja. So, natürlich sicherlich auch eine andere Mischung der Mitarbeiter, aber super spannend, dass das möglich ist. Und wir haben es gesehen, wir haben es in Corona gesehen und wir sehen es auch jetzt im Rahmen des Fachkräftemangels, wie viel eigentlich möglich ist mit einem kleineren Team, wenn das Team gut eingesetzt ist, auch wenn es manchmal aus der Not herauskommt. Ne? Und wenn ich versuche, Lösungsansätze zu finden und einfach positiv und aktiv anfange, meine Praxis zu gestalten, und zwar nicht basierend auf, ach, hoffentlich wird das alles wieder besser, sondern basierend auf, gut, das sind die Rahmenbedingungen und wie kann ich mich jetzt ausrichten für die Zukunft? Ne? Und wie kann ich damit umgehen?
Kann man eigentlich aus der Not eine Tugend machen? Weil genau. Die erfolgreichsten Praxen sind tatsächlich die, die so hart an der Grenze mit zu wenig Personal den ganzen Tag knallen. Und dann guckst du drauf und denkst, es gibt überhaupt nicht, wie viel Geld unten rausfallen kann. Ne?
Absolut.
Natürlich immer mit der Gefahr, wenn dann noch jemand wegfällt, dass es dann echt knapp wird. Aber ja, das ist genau der Punkt.
Genau, und ich muss halt eben alle Entscheidungen, die strukturell sind, auf Basis dieser Erkenntnisse treffen. Ja, also Beispiel, gestern hatte ich eine Beratung zum Thema, nehme ich einen weiteren Standort dazu. Ne? So, eigentlich möchte ich mit einem Standort wachsen. So, wenn ich an den Fachkräftemangel denke, ist es natürlich sinnvoller, an einem Standort zu wachsen, weil ich dann das Personal eben effizienter einsetzen kann, ne? Als wenn ich es einfach doppelt brauche in zwei Standorten. Das jetzt nur mal so als Beispiel. Also schon bei strukturellen Entscheidungen fängt es an, dass ich diese so treffen kann, dass ich das vielleicht auch am Ende des Tages für mich nutzen kann. Ne? So, und jetzt wollen wir mal ganz kurz überlegen, was könnten denn Lösungsansätze sein? Wie können wir damit umgehen, wenn wir mehr Umsatz pro Zeit in den Fokus rücken?
Genau, ich glaube, den einen wichtigen Aspekt, der über allem steht, den hast du eben schon angeschnitten, dass diese strukturellen Entscheidungen, diese großen strategischen Entscheidungen, auch mal zu denken vor dem Hintergrund Umsatz pro Zeit, Fachkräftemangel, finde ich, glaube ich, eine gute Idee. Wir sind immer auch dafür zu haben, in einer Praxis strukturell zu wachsen, also mehr Räume, mehr Leute, das ist etwas, was wir oft und gerne begleiten. Aber ich glaube, die ganz wilden Jahre sind an der Stelle rum. Und ich sag mal, strukturelles Wachstum ist auch der einfache Teil. Also meinen Umsatz zu verdoppeln, indem ich meine Behandlungsstühle verdoppel oder mehr als verdoppel und mein Team verdoppel oder wahrscheinlich sogar mehr als verdoppel, das ist der einfache Teil. Ne? Aber hier die strukturellen Entscheidungen schon vor dem Hintergrund zu treffen.
Genau. Und dann zu versuchen, in allen Bereichen einfach möglichst effizient zu werden. Und jetzt hast du es gerade schon angeteasert, komme ich nicht vielleicht auch mit weniger Personal aus? Da werden wir nochmal eine Folge machen, wo es um Mitarbeitereffizienz und Stuhlumsatz geht und wie die zusammenhängen. Aber vielleicht schon mal vorweggenommen, der Schichtplan zum Beispiel, der ist da schon ganz essentiell. Ja, also wie schaffe ich es denn, unseren Behandlungsplan, unser Terminbuch so zu gestalten, dass wir vielleicht mit weniger Team auskommen? Haben wir sehr erfolgreich in mehreren Praxen im letzten Jahr gemacht. Ne? Auch das wäre dann schon ein erster Aspekt. Ja? Also erstmal, wie komme ich mit weniger Leuten klar? Und dann natürlich als zweites, wie kann ich jetzt durch Effizienzsteigerung dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter in der Praxis ihre Leistung erbringen oder eine höhere Leistung erbringen oder vielleicht sogar ihre Maximalleistung erbringen?
Ja. Und dazu gehört immer so ein bisschen die Frage, was ist das knappe Gut bei mir? Ne? Also was wir oft sehen, ist, dass sehr großzügig zum Beispiel mit Räumen umgegangen wird, dass immer noch ein Raum dazugebaut wird, weil Personal hinten nicht so lange arbeiten will. Also arbeiten wir sehr stark parallel. Ne? Das kann eine richtige Möglichkeit sein, dass es dann geht in die Einzelberatung und in die Detailanalyse. Das kann eine richtige Möglichkeit sein, weil ich den Empfang dann eh besetzt habe, auf möglichst vielen Zimmern gleichzeitig zu behandeln, um den Umsatz pro Mitarbeitenden zu steigern. Man kann das aber wie immer natürlich an der Stelle auch übertreiben. Man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Und da machen wir eine separate Folge, beziehungsweise wahrscheinlich machen wir das sogar in der nächsten Folge. Die richtige Lösung kann an der Stelle natürlich aber auch sein, es genau andersrum zu machen und zu gucken, jetzt haben wir irgendwie uns von 6 auf 12 Stühlen, weil wir immer parallel arbeiten, und vielleicht können wir die trotzdem auch nochmal länger am Tag nutzen, weil da sehen wir momentan bei vielen Praxen, dass so ein bisschen das größte Potenzial liegt, nicht immer weiter parallel zu werden. Ja? Wie gesagt, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen.
Genau.
Daneben ist natürlich das Thema, Diana hat es eben gesagt, Leistung bringen. Also ich glaube, dazu gehört natürlich, dass man Mitarbeiter entwickelt, dass man bei Mitarbeitern Bewusstsein schafft für das Thema, wir können nur das ausgeben, insbesondere auch an euch, was oben reinkommt. Das heißt, Mitarbeiter in die Thematik der Umsätze, der Stundenumsätze reinholen, insbesondere die Zahnärzte und die Prophylaxekräfte. Ich denke, es ist ein zentraler KPI für die. Ich glaube, dass die den auch kennen sollten. Ich glaube, man muss da vorsichtig umgehen. Es geht nicht darum, den singulär zu maximieren oder zu steigern und nur darauf zu schielen. Gleichzeitig glaube ich, dass jeder Zahnarzt und jede Prophylaxekraft, die völlig ohne Kenntnis und ohne Bewusstsein dafür, dass es entscheidend ist, was er oder sie pro Stunde umsetzt, durch die Welt geht, auch eigentlich, eigentlich irgendwie fehlgeleitet ist, eigentlich alles nur machen kann. Ne? Weil am Ende, und das ist dann egal, ob es mit der Umsatzbeteiligung macht oder mit dem Fixgehalt, muss klar sein, dein Gehalt hängt hier im Verhältnis natürlich irgendwie zusammen mit deiner Leistung.
Ja, und ich glaube, da ist auch, muss man eben eine gute Mischung aus, ja klar, ich muss die Verantwortung vielleicht auch übergeben eben an die entsprechenden Mitarbeiter, ne? Also Betroffene zu Beteiligten machen, haben wir ja schon mal in einer anderen Folge gesagt. Aber ich glaube auch eben dafür sorgen, dass sie den Umsatz überhaupt machen können. Auch das haben wir schon mal angesprochen, nämlich, dass die Abrechnung stimmt, dass das Pricing stimmt, dass ich, also es sind ganz, ganz viele Faktoren entscheidend in der Praxis darüber, ob meine angestellten Zahnärzte überhaupt einen hohen Stundenumsatz machen können. Und es gibt Praxen, da macht jeder angestellte Zahnarzt, der da reinkommt, einen hohen Stundenumsatz. Ja. Und das dritte wäre, den individuellen Mitarbeiter, die individuelle Mitarbeiterin zu entwickeln und zu gucken, woran liegt das denn vielleicht, wenn da kein höherer Stundenumsatz steht? Also nicht immer nur den Druck aufzubauen, sondern gleichzeitig auch zu gucken, hat es einen Grund? Hatte ich die Woche einen ganz schönen Fall, wo wir dann auch eigentlich festgestellt haben, gut, die Mitarbeiterin weiß gar nicht, was sie eigentlich machen muss beim Patient. Ja, also sie sieht manchmal auch den Behandlungsbedarf vielleicht nicht. Und da finde ich halt zum Beispiel ganz gut zu sagen, okay, entweder ich setze mich eben mit der Person eine Zeit lang zumindest, eine Stunde zusammen und wir besprechen die individuellen Fälle. Ja, und schauen, was hätte man in diesem Fall machen können oder was kann man machen, oder sorgen dafür, dass die vielleicht auch Assistenzzahnärzte wirklich eine Zeit lang mit dem Inhaber, der Inhaberin laufen und in der Behandlung dabei sind, vielleicht sogar assistieren und lernen.
Absolut. Das ist richtig und ist vor allen Dingen wirklich auch so, dass es ja an vielen Stellen in der Praxis schiefgehen kann, mit dem Ergebnis, dass der Stundenumsatz nicht stimmt, ne? Das heißt, wir brauchen als Praxis natürlich gutes Konzept. Wir müssen als Praxis natürlich gut in der Außenkommunikation sein. Wir müssen als Praxis natürlich irgendwie Mindestbehandlungsstandards dann am Ende auch für unsere angestellten Zahnärzte oder für die Prophylaxe definieren. Wir müssen auch definieren, wie eine Prophylaxe bei uns abläuft, welche Wertigkeit die hat. Ja, wenn wir den Preis festlegen und wir sagen, ja, du musst da mit 60, 80 Euro geht's nicht, du musst 120 Euro kosten, dann muss die auch 120 Euro wert sein. Ja, das heißt, das sind Tools, da geht es auch darum, dass ihr die richtigen Geräte habt, dass ihr die richtige Ausstattung habt, die richtigen Materialien habt, da geht es ganz viel um Befähigung und dann braucht man natürlich das richtige Terminbuch, das muss voll sein, da müssen No-Shows minimiert sein, das muss die Person verstehen, die den Umsatz macht, dass es ein Problem ist, wenn am Vormittag eine Prophylaxe wegfällt, habe ich für den Tag mit der Prophylaxeabteilung wahrscheinlich kein Geld mehr verdient oder mit der Prophylaxekraft, das muss aber natürlich auch der Empfang verstehen. Ne? Und dann kommt es darauf an, welche Mischung dieser Leistungen habe ich, wie viele UPTs und also wie viele PA-Fälle haben wir denn überhaupt in unserer Prophylaxeabteilung? Oder versuchen wir die Umsätze rein mit der 1040 zu machen? Dasselbe gilt in der Behandlung. Und ich glaube, ein letzter Schritt davon, wenn die Praxis groß ist natürlich oder größer, wird auch die Frage, welche sinnvollen Spezialisierungen haben wir? Und auch da geht es eigentlich um Fördern und Fordern. Ne? Ich glaube, was wichtig ist in jedem Fall, ist, dass man nicht nur den Stundenumsatz voranbringt, sondern dass man auch die Produktionskosten kennt. Da ist meine Beobachtung, das ist für die meisten Praxen nicht der Fall. Wir arbeiten gerne mit einer Erleichterung, mit so Vereinfachungen. Da werden wir nächste Folge drüber sprechen, auch auf den Seminaren. Da gibt es Daumenregeln, die hauen auch hin. Aber es gibt auch um die Daumenregeln 20% oder 30% Varianz teilweise in beide Richtungen. Und von daher, Produktionskosten kann vielleicht jetzt ein komisches Wort sein im Zusammenhang mit der Praxis, aber man muss natürlich wissen, für welchen Preis oder für welche Kosten pro Stunde produzieren wir denn Prophylaxe oder für welche Kosten pro Stunde produzieren wir denn Füllungstherapie oder zahnmedizinische Behandlung. Ne? Und nur dann kann ich ja wissen, wie hoch muss denn der Stundenumsatz für den jeweiligen Behandler sein.
Ja, und ist der überhaupt umsetzbar, ne? Also wir hatten jetzt auch 1-2 Fälle, wo ich sagen muss, da kamen schon Kosten von 140 Euro raus in der Prophylaxe oder 130, ne? So, und wenn man dann halt mal hochrechnet, wie hoch der Preis sein müsste, stellt man fest, geht gar nicht, ja? Den Preis können wir gar nicht umsetzen. Also müssen wir die Kosten senken, wir müssen effizienter werden, wir müssen schneller werden. Vielleicht haben wir auch einen Fehler in der Entlohnung gemacht. In jedem Fall muss ich mir dann Gedanken darüber machen, wie ich es günstiger herstellen kann. Das, was Unternehmen eben auch tun.
Kleiner Spoiler, wenn ich jetzt eine DH mit 10,40 versuche, in die Profitabilität zu bringen, wird das bei den aktuellen DH-Gehältern nicht höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
Exakt.
Ne? Ist genau der Punkt. Gut, was könnt ihr noch machen? Ja, jetzt haben wir über die Produktionskosten gesprochen, ne? Um die Produktionskosten noch im Zaum zu halten und um die Auslastung zu optimieren, um die No-Shows zu minimieren. Ich glaube, und das werden wir beim nächsten Mal auch tiefer legen, ein komplett unterschätztes Thema ist das Thema Patientengewinnung und vor allen Dingen Retention oder Patienten halten, Patienten binden. Ja, die meisten Praxen kennen noch so ungefähr ihre Neupatientenzahlen. Hier geht es in meinen Augen wirklich darum, auch die Kosten der Neupatientenakquise zu minimieren. Es gibt natürlich Konzepte, wenn ich jetzt Implantologe bin, dann bin ich da an der Stelle entspannt, ne? Aber wenn ich eine ganz normale Zahnarztpraxis bin und es kommt ein 35-jähriger Patient zu mir, dann mache ich bei dem eine 0-1 neu und danach, wenn es gut läuft, Prophylaxe und vielleicht hat er irgendwann mal eine Füllung. Für so einen Patienten darf ich nicht viel Geld ausgeben, das funktioniert nicht, ne? Also die Patientengewinnungskosten minimieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass meine Patienten möglichst lange gebunden werden. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Praxis getroffen, die ihre Churn Rate, also ihre Abgangsrate bei den Patienten kennt, wie viel Prozent der Patienten verlieren wir jedes Jahr oder andersrum. Welcher Teil des Patientenstamms ist denn von einem Jahr aufs andere loyal? Die Inhaber haben da oft ein Gefühl dafür, die haben ihre Stammpatienten seit vielen Jahren und Jahrzehnten, aber gerade wenn das delegiert bei angestellten Zahnärzten läuft, dann erlebt man da erstaunliche Dinge. Und ich glaube, hier die Patienten einfach dazu zu bringen, in der Praxis zu bleiben, damit ich sie nicht teuer einkaufen muss. Und wenn ich sie einmal erzogen habe, wenn ich sie einmal an meine Preise gewöhnt habe, wenn ich sie einmal in der freien Vereinbarung habe, wenn ich ihnen einmal erklärt habe, warum ein No-Show ein Problem ist, dann macht es doch viel mehr Sinn, diese Patienten zu halten, als jeden Tag 10 neue reinzulassen, wo ich nicht weiß, ob die meine Werte teilen und denen ich das wieder von vorne erklären muss.
Absolut. Und dazu gehört eben ganz klar zu kommunizieren. Wer ist denn überhaupt mein Patient und wer soll sich angesprochen fühlen? Weil wir sehen es immer wieder, dass viele einfach jeden Patienten nehmen und dann im Nachgang versuchen zu schauen, wer passt denn eigentlich zu mir, was super frustrierend ist, weil ich den ganzen Aufwand eigentlich schon betrieben habe. Vielleicht sollte ich einfach vorher schon gucken, dass der Patient sich selber selektiert und guckt, ob er zu mir passt. Und deshalb nochmal ganz kurz, wir werden auch nochmal eine Folge dazu machen, aber ein Aspekt ist mir sehr wichtig. Geht mal selber die Patientenreise durch, ja. Googelt mal eure Praxis, guckt mal, was da steht, wie viele Bewertungen, wie viele positive, wie viele negative, was schreiben die Patienten. Und dann noch viel wichtiger, wenn ihr auf eure Homepage geht, was findet ihr vor? Steht da hier, blink, blink, bitte Termin buchen. Steht da, Achtung, nur für Patienten mit folgenden Themen. Oder was sendet ihr nach draußen? Wer fühlt sich da überhaupt angesprochen? Ne? Ich habe zum Beispiel immer wieder Praxen, die sagen, ja, wir haben nicht so viele Prophylaxe-Patienten, wir brauchen mehr Neupatienten. Und dann stelle ich fest, ja, da gibt's überhaupt keine Möglichkeit. Nirgendwo steht, du möchtest zu uns in die Prophylaxe kommen, was der einfachste Weg ist, in eine neue Praxis zu gehen eigentlich. Klicke hier und buch dir einen Termin. Ja? Und das ist eben sehr individuell, was man möchte. Auch kann ich noch Patienten vertragen? Oder vertrage ich keine Patienten mehr? Und wenn ja, welche? Und da kann man sehr, sehr gut über die Homepage auch kommunizieren. Aber das Thema, wie gesagt, werden wir nochmal tiefer legen.
Daran anknüpfend, Patientenreise hast du gerade genannt. Das geht sozusagen jetzt, ich glaube, das, was du meintest, ist, bis der Patient bei euch in der Praxis ist.
Genau.
Und 100% super wichtig. Und dann dürft ihr die Patientenreise weiterdenken. Was passiert denn bei der 01?
Exakt.
Und da merke ich, weil wir da ja auch oft drüber reden, 01 ist unattraktiv, monetär, weil ihr da nicht viel Geld für kriegt und auch keine Zuzahlung nehmt, ja. Aber die 01 ist natürlich der Startpunkt für die Reise des Patienten in eurer Praxis. Und auch hier erleben wir Wunder, dass es sozusagen das Outcome des Patienten, wenn er bei euch als Inhaber auf dem Stuhl sitzt, wie die Reise weitergeht, das habt ihr oft schon im Kopf. Da seht ihr schon direkt sozusagen, was zu tun ist. Da wisst ihr schon, was die nächsten Jahre jetzt passiert. Ja, erst müssen wir mal Zahnreinigung machen. Dann haben wir hier unten Füllungen, die wir machen müssen. Da hinten haben wir eine beginnende PA, ja. Und auch da sehen wir, dass angestellten Zahnärzten nicht immer im gleichen Maße unbedingt der Fall ist und dass da 0-1 gemacht werden und Prophylaxen, aber gar nicht gesehen wird, was der Patient für einen Behandlungsbedarf hat und damit gar nicht gesehen wird, wie viel Umsatz man an und mit dem Patienten machen könnte in seinem besten Interesse.
Auch weil dafür oft keine Zeit eingeplant wird, ne? Also man geht eben schnell rein, man muss schnell wieder raus, weil der nächste eigene Patient schon wieder auf dem Stuhl steht und guckt nur schnell drauf und hat eigentlich nur das Bedürfnis, wenn nichts Großes ist, ja, alles gut und weiter. Ne?
Also ein perfektes Beispiel, warum ich eben sagte, dieser Umsatz pro Zeit oder Umsatz pro Stunde ist sozusagen die wichtigste Kennzahl für euch, aber auf einer Makroebene, weil wenn ihr danach auf der Mikroebene handelt, dann würdet ihr am liebsten gar keine 0-1 mehr machen. Ja, und dann würde genau das Falsche passieren, ne? Deswegen die 0-1 hat einen schlechten Umsatz pro Zeit Verhältnis, aber für die Gesamtpraxis führt sie dazu, dass ihr die attraktiven Behandlungen von morgen seht, wenn ihr mit dem Patienten die Zeit verbringt, auch über Zahnfarbe, Bleaching, Zahnstellung, was weiß ich, was alleine Therapien sprechen könnt, ne? ZE-Bedarf seht. Und deswegen muss man das Thema eben global bedenken für die Praxis.
Und bei einem Neupatienten die Möglichkeit, ihn zu begeistern.
Absolut. Wichtig ist immer jetzt, wir haben jetzt hier so eine Liste aufgezählt, das werden wir in der nächsten Folge dann vertiefen. Die wichtigste Frage ist immer, wo ist eure Schwachstelle? Ist vielleicht noch ein aktueller Impuls, weil ich es momentan immer wieder habe. Das kommt, glaube ich, auch dadurch, dass wir und andere diese Podcasts machen, dass ihr euch unheimlich viel informieren könnt, dass ihr unheimlich viel auch von Kollegen mitnehmt auf Fortbildung. Und da passiert es immer wieder, dass jemand zu uns kommt mit einem Thema, das er dann lösen möchte und glaubt, ein Problem zu haben, das er oder sie gar nicht hat. Ich sage das ja hier immer wieder, wir müssen rausfinden, an welchem eurer Reifen ist zu wenig Luft. Da müssen wir Luft aufpumpen. Das heißt, welches dieser eben besprochenen Hebel für euch sinnvoll sind zu ziehen, hängt davon ab, auf welchem Reifen bei euch keine Luft ist, also welche dieser Schwachstellen ihr überhaupt habt. Man sollte natürlich an den Dingen arbeiten, wo man die blinden Flecken hat, wo man die großen Schwachstellen hat. Es geht zurück zu dem Preisthema. Wenn ich schon hohe Preise habe und meine Stundenumsätze trotzdem nicht stimmen oder ich sie voranbringen will, dann ist vielleicht nicht sinnvoll, immer weiter da zu arbeiten. Dann habe ich vielleicht andere Hebel, die ich leichter ziehen kann. Gleichzeitig, wenn ich kein No-Show-Problem habe, brauche ich meine Verwaltung nicht damit nerven, No-Shows zu singen. Ne?
Genau.
Ich glaub, ist klar.
Exakt. Also da brauchst du einfach eine spezifische Analyse. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen gezuckt, Christian, weil ich dachte, der eine oder andere denkt, ja, würde ich ja gerne machen. Stehe auch auf der Warteliste bei Solvi. Deshalb würde ich das Thema jetzt gerade mal spontan kurz einwerfen wollen. Wir wissen das, dass viele von euch gerne mehr Transparenz hätten, gerne ins Controlling einsteigen wollen. Wir sind auch dran. Also wir arbeiten gerade an Lösungen, um das mehr mehr Praxen ermöglichen zu können. Das Controlling selber durchzuführen und besser analysieren zu können, wo sie tatsächlich stehen und versprochen, melden uns auch dazu bei euch. Es wird nicht so bleiben, dass wir euch da nichts anbieten können.
Wichtiger Punkt. Cool. Dann sind wir, glaube ich, durch, Diana. Wir haben die Erkenntnisse ganz gut zusammengefasst. Wir haben ein paar Lösungsansätze und, glaube ich, auch skizziert, sozusagen, wie wir uns das denken auf einer Gesamtpraxisebene. Wie gesagt, in die Details gehen wir nächstes Mal. Hast du noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, wo du sagst, das muss noch mit in die Folge?
Nein, ich glaube, ich würde es dabei belassen, damit wir alles andere dann auch in den nächsten Folgen ganz in Ruhe besprechen können. Vielleicht ganz abschließend einfach, nehmt die Herausforderungen an, denkt positiv, schaut einfach ganz konkret, wo sind eure individuellen Themen und geht sie vor allen Dingen nacheinander an. Ja? Nehmt euch vielleicht ein Thema vor, hört dazu dann die entsprechende Folge, die demnächst kommt und geht dann positiv in die Umsetzung und dann wird sich alles auch positiv entwickeln.
Perfekt. Wenn ihr zu dem Thema Controlling und Zahlen auch Interesse habt und jetzt im Moment noch nicht bei uns in der Beratung unterkommt, habe ich vielleicht noch eine Empfehlung für euch. Eine Veranstaltung. Und zwar veranstaltet der Stefan Häker mit Denta One Events das Dental Controlling Summit 2025, ist am 5. und 6. September. Ich bin da auch dabei. Da ist der Stefan dabei. Da ist der Dr. Fabian Göckler dabei von Rose Metrics, der Jan Fordenbäum von Cinify. Und der André Wagner, das ist auch jemand, der sich sehr gut mit der Zahlenthematik auskennt, aus einer anderen Branche. Und ich bin natürlich dabei und wir werden da an zwei Tagen das Thema Kennzahlen und Daten in der Praxis bearbeiten. Wenn ihr da Interesse habt, ich packe euch den Link in die Shownotes. Und ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Erzählt gern euren Freunden, Bekannten davon, dass es den Podcast gibt. Leitet die Folge weiter, wenn ihr sie cool fandet, an Leute, wo ihr glaubt, dass es wichtig für die ist. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bis bald.
Ciao.